zögerlich. Im höchsten Maße zögerlich. Unmotiviertes Volk hier. Ja, ein Text, über den ich immer schon geschätzt habe, über den ich, glaube ich, noch nie gepredigt habe. Zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, schon mal drüber gepredigt zu haben. Falls doch, irgendwie könnt ihr mir das ja nachher sagen. Übrigens, wer ab jetzt noch redet, ist Atheist. Außer mir natürlich, aber ich habe auch das Mikro. Johannes 2. Am dritten Tag fand in Kana in Galiläa eine Hochzeit statt und die Mutter Jesu war dabei. Auch Jesus und seine Jünger waren zur Hochzeit eingeladen. Als der Wein ausging, sagte die Mutter Jesu zu ihm, oh, sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte ihr, was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter sagte zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Es standen dort 6 steinerne Wasserkrüge, wie es der Reinigungsvorschrift der Juden entsprach. Jeder fasste so ungefähr 100 Liter. Jesus sagte zu den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis zum Rand. Er sagte zu ihnen, schöpft jetzt und bringt es dem, der für das Festmahl verantwortlich ist. Sie brachten es ihm. Er kostete das Wasser, das zu Wein geworden war. Er wusste nicht, woher der Wein kam. Die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es. Da ließ er den Bräutigam rufen und sagte zu ihm, also wirklich, jeder setzt zuerst den guten Wein vor und erst wenn die Gäste zu viel getrunken haben, den weniger guten. Du jedoch hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. So tat Jesus sein erstes Zeichen in Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Ich habe vor ein paar Wochen meine Predigt hier gehalten, da ging es darum, positiv übereinander zu reden. Also es ging darum, dass Gott uns mit Stärken ausgestattet hat und dass natürlich jeder von uns Schwächen hat, aber dass wir uns doch gerne bemühen wollen, uns nach den Stärken, die wir haben, zu beurteilen und nicht so sehr darauf zu schauen, was wir selber nicht können und was andere nicht können, sondern dass es eigentlich wie ein Klima in der Gemeinde geben sollte, dass wir einander unterstützen, dass wir positiv verstärkend wirken und uns helfen, in dem zu wachsen und darin weiterzukommen, was Gott selber in uns hineingelegt hat, weil das ist irgendwie, was Ewigkeitswert hat und das ist, was wir von unserem Herrn mitbekommen haben und was deswegen eigentlich das Wichtigere für uns ist, also wichtiger als unsere Schwächen sind unsere Stärken. Und ich habe nachher eine kleine Hausaufgabe gegeben, die schwierig umzusetzen war, das muss ich leider zugeben. Und zwar ging es darum, dass wir versuchen wollten, eine ganze Woche lang nicht schlecht über irgendjemanden zu reden. Das fällt uns meistens recht leicht, schlecht über Leute zu reden, aber die Aufgabe war es halt eine ganze Woche mal nicht schlecht zu reden, sondern nur positiv zu reden oder aber, wenn es nicht möglich war, positiv zu reden, sich wenigstens auf die Zunge zu beißen und gar nichts zu sagen. Ich weiß nicht, wer von euch das ausprobiert hat, von ein paar Leuten habe ich Feedback gekriegt und habe gehört, dass es außerordentlich schwer war, das durchzuhalten. Ich selber habe es auch versucht und bin auch gescheitert, muss ich ehrlich zugeben, leider. Hab mir das dann wieder vorgenommen und wieder und bin jetzt immer noch in so einem Prozess, dass ich mir denke, Mann, das muss doch zu schaffen sein, immer nur positiv über Leute zu reden und nicht negativ zu reden. Und ich werde es schaffen, mit Sicherheit. Irgendwann werde ich es schaffen, ich werde nicht aufhören, es zu versuchen und ich werde mir weiterhin Mühe geben, weil ich das einfach echt schaffen will. Und so habe ich gemerkt, wenn wir das schon, als ich das gesagt habe, gab es etwas Erheiterung, manchmal auch Bestürzung. Es kamen interessante Vorschläge. Jemand fragte, ob auch Ironie gelten würde. Das habe ich dann einfach mal verneint. Dann kam so die Frage, ob man es denn auch ehrlich meinen muss. Und dann habe ich gesagt, so nö, du musst es nicht ehrlich meinen, Hauptsache du sagst das. Und in dem Moment, als ich das gesagt habe, hat sich das für mich super gut angefühlt und ich dachte so, ja, das ist richtig. Nachher komme ich dann so nach Hause und dachte nochmal drüber nach und überlegte dann, meine Güte, habe ich jetzt hier eigentlich meine Gemeinde zur Heuchelei angestiftet oder wie ist das zu verstehen? Eigentlich sagen wir ja, dass man nach Möglichkeit sich innerlich ändern lassen soll. Und wenn wir dann innerlich positiv sind, dann fangen wir automatisch auch an, positiv zu reden. Aber wenn man jetzt sich positiv über Menschen äußert, aber gleichzeitig sie eigentlich überhaupt nicht leiden kann und im Grunde seines nicht immer ganz aufrichtigen Wesens kein gutes Haar an ihnen lässt, ist das dann nicht eigentlich Heuchelei? Und so habe ich darüber nachgedacht und habe gebetet und habe das auch so ehrlich mir nochmal vor Gott ausgebreitet, weil ich natürlich auch überhaupt nicht will, irgendwie, dass ich irgendwelchen Menschen was Falsches sage oder dass ihr jetzt etwas ausprobiert, was gar nicht geht. Und bin zuerst mal irgendwie drauf gekommen, also hat, glaube ich, auch Gott mir gezeigt, so, hey, dass es eigentlich relativ normal ist, dass man im Umgang miteinander sich nicht immer so verhält, wie man sich gerade fühlt. Gott sei Dank, dass das so ist, wenn man jedem Menschen immer genau das sagen würde, was man im Moment über ihn denkt. Und wenn man da absolut ehrlich irgendwie in jedem Moment wäre, dann wäre das, glaube ich, eine Sache, die viele Beziehungen längst getötet hätte. Ich weiß nicht, ob ihr mal von Heinz Rühmann so einen uralten Film gesehen habt, die Feuerzangenbowle, kennt ihr noch jemand? Wo es also darum geht, irgendwie, dass sie da bei der Feuerzangenbowle in angetrunkenem Zustand irgendwie verabreden oder einer von denen sagt, hey, ich will einen Tag nur die Wahrheit sagen und kein einziges gelogenes Wort und ich will immer nur das sagen, was ich gerade wirklich denke. Und das bringt ihn also in die fürchterlichsten Bedrängnisse, irgendwie, weil er dann natürlich dann auch manchmal sehr unhöfliche Sachen sagen muss und es gibt irgendwie nur Ärger. Und so dachte ich mir, hey, ist schon mal ganz gut, dass wir nicht immer aus so einer momentanen Befindlichkeit heraus antworten und nicht jedem Menschen, den wir eigentlich ganz gerne an aufs Maul hauen würden, das dann auch irgendwie sofort umsetzen, bloß weil der uns gerade ein bisschen nervt. Und es ist schon ganz gut, dass man Verhaltensmaßregeln hat. Das ist fast der einzige Grund dafür, warum es überhaupt noch Beziehungen gibt. Und so ist das gut, irgendwie nicht immer wie das zu machen, wo man sich gerade nachfühlt. Aber so richtig glücklich war ich immer noch nicht damit und so habe ich irgendwie weiter darüber gebetet und habe Jesus gefragt, was er denn davon hält, wenn wir Sachen machen, hinter denen wir eigentlich nicht so hundertprozentig hinterstehen, wobei wir aber wissen, dass es gute Sachen sind. Und so bin ich darauf gekommen, dass es tatsächlich irgendwie so etwas wie Gehorsam gibt. Ich weiß, das ist ein ganz schreckliches Wort, über das kein Mensch irgendwie gerne eine Predigt hören will. Aber dass es tatsächlich einen Gehorsam gibt, der sagt, ich mache etwas, weil mein Herr es mir gesagt hat. Und dass es gut ist, diesen Gehorsam zu haben. Und dass gerade dieser Gehorsam eine richtig gute Frucht bringen kann. Und je mehr ich darüber nachgedacht habe, irgendwie so umso mehr biblische Beispiele fielen mir ein, wo es darum ging, einfach mal etwas zu machen, ganz egal, wie man sich dabei fühlt und was man in Wirklichkeit denkt. Und eines dieser Beispiele, das mir am meisten hängen geblieben ist, war hier Johannes 2, die Hochzeit zu Kana. Und für mich ist der Schlüsselvers da drin der 5. Vers, wo die Mutter von Jesus zu den Leuten, zu den Dienern hingeht und ihnen sagt, was der sagt, das sollt ihr tun. Und die Situation war ja echt denkbar verfahren, ne? Also die haben eine Hochzeitsfeier gemacht, irgendwie zwei Leute haben sich trauen lassen und das war damals ein riesengroßes Fest, irgendwie das ging nicht bloß einen Tag, sondern man hat da teilweise 5 Tage gefeiert und man musste natürlich unheimlich in Vorkasse treten und sehr viel Wein kaufen und musste irgendwie das Beste auffahren, was es da gibt. Und mittendrin ist auf einmal der Wein alle. Total peinliche Situation, also absolut schreckliches Ding, durfte überhaupt nicht passieren. Das ist eine absolute Katastrophe da. Da hätten sich die Leute noch Jahrzehnte später irgendwie dran erinnert. Irgendwie die Leute, die die Hochzeit gemacht haben, die hätten auch gleich wegziehen können, weil das so peinlich gewesen wäre, wenn da der Wein ausgegangen wäre. Und Jesu Mutter kommt jetzt irgendwie zu Jesus und sie traut ihm schon etwas zu. Sie kennt ihn schon ein bisschen. Er hat auch vorher schon ein paar kleine Wunder vollbracht, nicht besonders viele. Aber sie weiß auf jeden Fall, dass etwas Übernatürliches an ihm ist. Sie hatte diese Begegnung mit dem Engel und sie weiß irgendwie, dass sie nicht mit Josef geschlafen hat, bevor Jesus geboren worden ist. Also sie weiß irgendwie, dass da etwas richtig Übernatürliches ist und sagt ihm, Jesus, kannst du nicht irgendetwas machen? Und er antwortet, im Griechischen ist das sehr höflich, wie er antwortet, im Deutschen klingt das irgendwie so in der Übersetzung, die ist ziemlich wörtlich, klingt das sehr harsch, aber eigentlich sagt er was ziemlich Nettes, nämlich so sinngemäß, ach Mama, kann ich gerade noch nicht, aber vertrau mir, warte mal ab, schau mal, was passiert. Und dann geht sie voller Glaubens zu den Dienern und sagt, es wird etwas passieren. Und wenn Jesus euch irgendetwas sagt, was ihr tun sollt, dann müsst ihr ihm einfach vertrauen und dann müsst ihr das machen. Und jetzt ist die Situation, dass also Gelingen und Misserfolg dieser Feier auf einmal in den Händen von ein paar Dienern liegen, die darüber entscheiden, ob es gut wird oder nicht. Und das Einzige, was dafür sorgen kann, dass diese Feier noch gelingt, ist, dass sie gehorsam sind einem Befehl, der völlig unsinnig ist. Ich meine, das muss man sich menschlich mal betrachten, das ist wirklich völlig unsinnig, was Jesus gesagt hat. Und es ist auch nicht so, dass Jesus damals schon berühmt gewesen wäre, sondern dieser Jesus war einfach ein Gast auf einer Hochzeit. Jesus hatte noch nicht mal alle seiner Jünger mit, er ist mit 5 Leuten irgendwie da aufgetaucht, er hat noch nicht mal alle 12 Jünger berufen. Er hat gerade vorher mal eine Heilung, glaube ich, vollbracht, nämlich die der Schwiegermutter des Petrus. Er war überhaupt nicht berühmt, also es war nicht wie Jesus auf dem Höhepunkt seines Dienstes, wo das ganze Land irgendwie gesagt hat, da kommt der Wunderonkel und der hat Tote auferweckt und er heilt Kranke und überall werden Leute von Dämonen frei. Das war überhaupt nicht, irgendwie dieser Jesus, da war nichts Besonderes dran und keiner kannte den. Und jetzt kommt irgendwie dieser Jesus hin und sagt den Knechten, okay Freunde, ihr habt da diese großen Fässer. Die Mengenangaben schwanken so ein bisschen, also in der Literatur, in der theologischen sagt man, das waren zwischen 480 und 720 Liter, 600 ist hier irgendwie gesagt, auf jeden Fall riesengroße Gefäße und die sind eigentlich dazu bestimmt, sich die Hände und die Füße zu waschen. Und Jesus sagt, macht die mal richtig voll und dann schöpft daraus etwas zum Trinken. Ein absolutes Unding, wirklich ein absolutes Unding. Damals war es so, dass man, wenn man ein Haus betreten hat, hat man sich zuerst die Füße gewaschen. Das lag daran, dass die Füße entweder staubig waren oder schlammig, je nachdem wie die Witterung draußen war, aber sie waren niemals sauber. Und das Wasser war genau dazu da. Hätte man auch noch nehmen können, um sich die Hände zu waschen, aber es war auf keinen Fall zum Trinken da. Und die Juden, das könnt ihr schon im Alten Testament lesen, die waren etwas mehr etepetete, als wir das heute sind. Die waren mit ihren Hygienevorschriften also noch wesentlich strikter, als wir das heute sind. Und so glaube ich irgendwie, dass das, was Jesus da gesagt hat, nämlich den Gästen etwas zu trinken anzubieten, was eigentlich zum Waschen gewesen ist, das war etwas, das war total bäh. Das war etwas, was man auf keinen Fall machen konnte. Ist ungefähr das gleiche, wie wenn du auf einer Party bist, und dann irgendwann nach Mitternacht ist das Bier alle und du kommst zum Gastgeber, der dich noch nie vorher gesehen hat und sagt, ach kein Ding, nimm dir einfach so eine Kelle und schöpf da was aus dem Klo und dann kannst du denen das zu trinken geben, die sind so besoffen, die merken das eh nicht. Und das ist ungefähr so die Kategorie, ne, dessen, was Jesus da gemacht hat. Und ich meine, wir lesen immer so darüber weg, ne, und denken, ja, hey, der Heiland kommt und der macht sowas. Und wir, aber der war nicht der bekannte Heiland. Der war nicht berühmt. Da kannte keiner irgendwie was von ihm. Also stehen die Diener da und haben einen total absurden Befehl. Und die einzige Information, die sie haben, ist das, was Jesu Mutter ihnen gesagt hat. Nämlich, wenn der kommt, dann macht das einfach mal. Ganz egal, was der sagt. Und ich glaube, dass sie nicht geglaubt haben, dass da ein Wunder passiert, sondern dass alles, was sie gemacht haben, war blanker Gehorsam. Sie haben einfach gesagt, okay, das ist die Order, die wir gekriegt haben und wir machen das jetzt einfach. Und sie haben es nicht verstanden, sie konnten es nicht verstehen. Es gab nie einen ähnlichen Fall in ihrem Berufsleben. Das ist noch nie vorgekommen, auch kein anderer Kellner, den sie kannten, hatte so etwas jemals erlebt. Es war eine totale Ungeheuerlichkeit und sie konnten das mit ihren Köpfen nicht nachvollziehen. Sie haben das mit ihren Herzen nicht begreifen können. Sie waren nicht total begeistert davon, dass Jesus es ihnen gesagt hat. Sie waren auch nicht davon überzeugt, dass ein Wunder passieren würde. Und sie haben es trotzdem gemacht. Und mir zeigt, dass das Gehorsam etwas ist, was eine richtig gute Frucht bringen kann. Und wir sind irgendwie so drauf, wie vielleicht ist das auch so ein Problem von Jesus-Freaks, vielleicht ist das irgendwie in anderen Gemeinden anders, dass wir immer gerne irgendwie über alles diskutieren, was Jesus uns sagt und uns dann überlegen, ob das bei uns gute Resonanz findet. Und wenn wir das, was Gott uns sagt, selber gut finden, dann denken wir mal darüber nach, dass wir es vielleicht auch tun. Aber wenn Gott uns irgendetwas sagt, was wir nicht verstehen, dann ist das schon mal ganz schlimm. Und wenn Gott uns irgendetwas sagt, worauf wir keinen Bock haben, dann ist das normalerweise schon mal etwas, was überhaupt nicht geht. Und wo kaum jemand bereit ist, blinden Gehorsam aufzubringen und zu sagen, okay, wenn Gott das gemacht hat, dann will ich das machen. dann will ich es wenigstens versuchen, das umzusetzen, und ich werde mich bemühen. Ich will einfach das tun, was Gott mir sagt. Und diese Diener hätten alles versauen können. Also sie hätten einfach sagen können, Mann, Jesus, 25 Jahre Berufserfahrung als Kellner, ich weiß, wie der Hase läuft, ich weiß, Wasser verwandelt sich niemals in Wein. Und ich weiß, wie was mein Dienstherr hier, der Oberkellner, mit mir macht, wenn ich auf die bescheuerte Idee komme, ihm Wasser aus dem Klo anzubieten, um das den Gästen auszuschenken. Und ich weiß, wie dass ich meinen Posten riskiere, wenn ich irgendwie so etwas mache. Und das geht echt überhaupt nicht, das traue ich mich nicht, das werde ich nicht machen, das geht nicht. Und sie hätten alles versaut. Sie hätten alles versaut. Das Wunder wäre nicht passiert. Jesu hätte kein Zeichen seiner Herrlichkeit gegeben. Die Party wäre eine Katastrophe gewesen. Sie wären alle wieder nach Hause gegangen. Und es wäre nichts Gutes passiert. Und der einzige Grund, warum etwas Gutes passiert ist, es war, weil diese Diener gesagt haben, gut, wir sind gehorsam. Ganz egal, wie absurd es uns vorkommt, wir sind gehorsam und wir werden es ganz einfach mal machen. Und ich weiß, dass Gehorsam kein beliebtes Thema ist bei uns. Und ich habe da auch irgendwie nie so richtig gerne Predigten drüber gehört. Und das war auch immer etwas, was mir ein bisschen zuwider war. Ich wollte immer lieber überzeugt werden und immer aus meiner eigenen Überzeugung heraus zu handeln. Aber irgendwann habe ich gemerkt, ich habe einfach einen Vertrag mit Jesus geschlossen. Ich habe gesagt, komm in mein Leben, sei mein Herr. Und jetzt ist er nun mal mein Herr. Und wenn du Gott dein Leben gegeben hast und wenn du sagst, dass Gott dein König ist oder dein Chef oder wie auch immer du das ausdrücken willst, dann heißt das, dass er es wirklich ist. Und dann heißt es, dass etwas, was Gott sagt, nichts ist, worüber wir diskutieren, und dass es nichts ist, was wir in Frage stellen, dass es nichts ist, was wir anzweifeln, dass es nichts ist, was wir gut zu finden haben, sondern dann ist das erstmal einfach etwas, was wir machen. Und das ist vielleicht irgendwie so das Kleingedruckte, irgendwie, wenn man Jesus sein Leben gibt, irgendwie, was dann kaum einer mitliest. Und dann sage ich dir jetzt einfach, und wir jetzt heute mal von vorne, damit du es mal gehört hast. So ist das einfach. Wir sind nicht mehr Herr über unser Leben. Jemand anders ist Herr über unser Leben. Gott selber ist der Herr über unser Leben. Und das, was er uns sagt, das wollen wir tun. Und ich merke das immer wieder, dass eine gewisse Respektlosigkeit da ist irgendwie. Das ist fast überall, wo ich predige und fast überall, wo ich bin, gibt es eine Respektlosigkeit dem Reden Gottes gegenüber, die sagt irgendwie, ja, wenn Gott mir etwas sagt, dann diskutiere ich erstmal ein bisschen und dann überlege ich, ob ich das machen werde oder nicht. Aber es gibt kaum irgendwie diesen respektvollen Umgang mit dem Herrn, dass jemand sagt, Jesus ist mein Herr, er ist mein Chef und ganz egal, was er sagt, das werde ich tun. Und wenn er sagt irgendwie, predige, dann predige ich. Wenn er sagt, wir predige nicht, dann predige ich nicht. Wenn er sagt, wir gehen nach Afrika, dann gehe ich nach Afrika. Wenn er sagt, wir bleiben in Deutschland, dann bleibe ich in Deutschland. Wenn er sagt, wir machen dieses, mache ich dieses. Wenn er sagt, wir machen jenes, mache ich jenes. Und es gibt irgendwie ganz wenige Leute, die diese Einstellung haben, dass sie sagen, ganz egal, was Gott mir sagt, wie meine einzige Antwort wird sein, yes, sir, und ich werde in diese Richtung losgehen. Und es stimmt, dass es etwas Besseres gibt als Gehorsam. Und dass Gehorsam letzten Endes irgendwie maximal so die kleinste Stufe irgendwie von Jüngerschaft ist. Und dass es das Ziel Gottes mit uns ist, dass wir seine Freunde sind, nicht seine Knechte, wie Jesus es selber ausdrückt. Aber es ist normal, irgendwie, dass davor irgendwie eine Phase kommt, wo Gott erstmal unser Herr ist und wir bereitwillig alles das tun, was er uns aufträgt. Und dass erst danach es kommt, dass Intimität wächst und dass der Heilige Geist uns immer mehr erklärt, wie er Sachen meint, wie warum er Sachen wie gerade so angeht, wie er sie angeht. Aber das ist normalerweise nicht die erste Phase und wieder Nachfolge. Und die meisten Christen, die ich kenne, sind eigentlich noch nicht mal wieder durchgegangen, dass sie sagen, okay, alles, was dieser Gott mir sagt, sei es durch sein Wort, sei es durch einen Engel, sei es durch eine Flammenschrift, durch einen Eindruck im Lobpreis oder durch sonst irgendetwas, aber alles, was mein Gott mir sagt, das werde ich getreulich umsetzen und ich werde mich bemühen, genau das zu tun, ganz egal, wie ich mich dabei fühle oder wie ich darüber denke. Und was mich super fasziniert eigentlich an dieser Sache, ist, dass Jesus nicht ein paar Liter Wein gemacht hat, sondern dass er eine verdammt große Menge Wein gemacht hat. Zu einem Zeitpunkt, als das Hochzeitsfest mir scheinbar schon fast irgendwie vorbei gewesen ist, macht er nochmal eben mindestens 600 Liter Wasser, vielleicht 700 Liter Wasser. Und man kann davon ausgehen, dass das nicht Wasser in Wein verwandelt oder gutes, schlechtes Wasser in gutes Wasser. Nein, er hat ja Wasser in Wein verwandelt, genau. Also er macht irgendwie nochmal eine ganze Menge, einige Hektoliter Wein. Und es war mit Sicherheit mehr, als für diese Party, die da war, nötig war. Das war eine kleine Dorfhochzeit und ihr könnt euch vorstellen, dass es ein paar Leute braucht, um 700 Liter Wein wegzutrinken. Also das schafft man irgendwie nicht so richtig schnell. Und was das für mich heißt, ist irgendwie das, wenn Jesus etwas macht, dann hat es immer etwas mit Überfluss zu tun. Wir dienen keinem Gott, der Mangel hat. Und wir dienen auch keinem Gott, der uns gerade mal so viel gibt, dass es für uns zum Leben reicht. Sondern dieser Gott, dem wir folgen, ist ein Gott von Fülle. Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und dass sie es in Fülle haben. Ein volles, gerütteltes, geschütteltes Maß, das dann immer noch überfließt. Nicht nur so ein bisschen Leben, irgendwie das gerade reicht, um über die Runden zu kommen, sondern das, was unser Gott für uns hat, das ist viel Leben. Das ist viel innerer Reichtum. Das kann sogar auch mal äußerer Reichtum sein. Aber wir haben einen Gott, der reich ist an Gnade, der reich ist an Herrlichkeit und der uns nicht ein bisschen was gibt, dass es gerade fürs Leben reicht, sondern einer, der uns so viel gibt, dass es überfließen kann. Und ich glaube, dass der größte Schlüssel dazu, in so eine Herrlichkeit reinzukommen, in so ein überfließendes Leben hineinzukommen, Gehorsam ist. Und so glaube ich mir, dass diese beiden Sachen einfach zusammengehören. Es ist kein Zufall, dass das gerade auf dieser Hochzeit so passiert ist, wie das auf einmal dieses Überfließende da ist und wie viel zu viel, als sie aussaufen konnten und dass es gleichzeitig aber etwas mit Gehorsam zu tun hatten. Und ich glaube, dass einer der Gründe, warum so viele Christen Mangel leiden und so wenig eigentlich von Gott in ihrem Leben haben und so wenig Überfluss in ihrem Leben haben, dass es schlicht daran liegt, dass sie nicht gehorsam sind gegenüber den Sachen, die Gott ihnen sagt. Und ich weiß, dass das eine harte Ansage ist, aber ich meine, es ist leider irgendwie einfach so. Und ich merke, es ist in meinem Leben so. Gott will mich an einen Ort bringen, wo es mir richtig gut geht. Nur ich muss mitkommen. Und es nutzt überhaupt nichts, wenn Gott die ganze Zeit sagt, mach mal dieses und mach mal jenes, immer mit dem Ziel und zu frischen Weiden zu führen, wie es im Psalm 23 heißt. Und wir sagen, nö, das mache ich nicht, da fühle ich mich gerade nicht nach, da habe ich keinen Bock nach, das sehe ich aber gerade anders, da habe ich nicht vernünftig hingehört, das ist mir zu schwierig, nee, da habe ich Angst, was die Leute irgendwie denken und aus welchen Gründen auch immer, wir gehen einfach den Weg nicht, dann ist das klar, irgendwie, dass wir nicht in diese Fülle hineinkommen werden, die Gott für uns hat. Und so glaube ich mir, dass eines der Hauptmerkmale eigentlich von einem Leben in Gehorsam ist, dass es ein Leben ist, das erfüllt ist. Ein Leben, das wirklich in Fülle geführt wird. Und ich bin davon auch überzeugt, dass es keinen Christen gibt, der nicht Gottes Stimme hört oder Gottes Stimme schon gehört hat. Ich weiß, dass es Gottes Ziel ist, jeden von uns an einen Ort der Fülle zu bringen und jeden von uns mindestens innerlich reich zu machen und dass Gott sich Mühe gibt, diesen Plan mit unserem Leben zu erfüllen und dass Gott jedem von uns immer wieder Hinweise gibt und Sachen gibt, die wir machen können, die wir einfach mal ausprobieren können und tun können und dass er uns auf diese Weise leiten möchte, dahin zu kommen, wo er uns hinhaben möchte. Und wenn du jemand bist und wie der sagt, ich habe Gottes Stimme schon lange nicht mehr gehört oder ich habe richtig Probleme damit, Gottes Stimme zu hören, dann glaube ich, dass der Nummer eins Grund dafür ist, oder für mich das glaube ich nicht, das habe ich irgendwie in vielen Jahren Erfahrung so mitgekriegt, dann weiß ich, dass der Nummer eins Grund dafür, warum Leute nicht mehr die Stimme Gottes hören, der ist, dass sie an irgendeinem Zeitpunkt ihres Lebens respektlos mit dieser Stimme umgegangen sind und nicht das gemacht haben, was Gott ihnen gesagt hat. Und das normalerweise nicht in irgendwelchen kleinen Entscheidungen oder sowas, sondern dass es dann irgendwie oft so war, dass Gott über einen ganzen Zeitraum immer wieder irgendwie mit dir geredet hat und du hast es aus irgendwelchen Gründen nicht gemacht. Und meine Erfahrung ist, dass in solchen Fällen der Heilige Geist sich immer mehr zurückzieht und immer weniger von sich preisgibt und immer weniger Ansagen von Gott macht. Ich glaube, dass es daran liegt, dass es letzten Endes Sünde ist, mit Gottes Reden respektlos umzugehen und nicht irgendwie das zu tun, was er uns sagt, obwohl er unser Herr ist und dass Gott nicht möchte, dass wir noch mehr Sünde auf uns laden und dann halt einfach aufhört zu reden, wenn er merkt, dass wir sowieso nicht das machen werden, was er uns sagt. Aber wenn du an einen Ort kommen willst, wo Gott dich wirklich segnen kann und wo Leben überfließend ist, dann wird das nötig sein, wieder die Stimme Gottes zu hören, wieder auf seine Impulse zu hören und das umzusetzen, was er uns sagt Und dann ist ein effektiver Weg, um wieder die Ohren frei zu kriegen für Gottes Reden, ist es einfach mal drüber nachzudenken, wann war das letzte Mal, wo ich Gott gehört habe. Und wenn du es nicht umgesetzt hast, dann wäre es dran, irgendwie das jetzt umzusetzen oder wenigstens Buße dafür zu tun und um eine zweite Chance zu bitten und Gott irgendwie um Vergebung zu bitten. Und er ist ein Gott, der reich ist an Gnade, der mit Sicherheit vergeben wird, aber damit einfach irgendwie dieses Reden Gottes in deinem Leben wieder passiert. Und ich weiß, dass Gott sich danach sehnt, dass wir mehr von ihm haben und dass wir mehr von ihm sehen. Und dass es wahrscheinlich keinem mehr das Herz gebrochen hätte als Jesus, wenn diese Hochzeit gefloppt wäre. Naja, vielleicht irgendwie noch dem Bräutigam und der Braut, das kann natürlich schon sein. Aber ich glaube, dass Jesus ein mitfühlender Typ war, irgendwie, dass das jetzt ist, das wissen wir alle, aber dass das schon damals war und dass er es gerne wollte, dass diese Feier gelingt und dass die Leute da Spaß haben und dass er deswegen so bereitwillig dieses Wunder getan hat. Und so weiß ich, dass es auch jetzt noch so ist, dass Gott sich danach sehnt, dass jeder Mensch in die Fülle hineinkommt. Und ich weiß, dass Gott es schlimm findet, irgendwie, wenn Menschen so leben, dass sie zu wenig Leben haben, um über die Runden zu kommen. Und dass es keinen Menschen gibt, wo Gott nicht sagt, hey, ich möchte dich echt gerne mehr segnen und ich möchte dich meinen Weg führen. Und vielfach hängt es wirklich an uns, wie weit wir kommen, wie weit wir bereit sind mitzugehen auf diesem Jüngerschaftsweg, wie weit wir bereit sind, auf diese kleine, leise Stimme des Heiligen Geistes in unserem Herzen zu hören. Das wird vielfach den Ausschlag geben, wie weit wir auf diesem Weg mit Jesus kommen. Und so würde ich gerne einfach noch beten und dem Heiligen Geist etwas Raum geben, dass er zu Herzen heute reden kann und dass er uns helfen kann, unsere Motivation hier sauber zu kriegen und dass wir ehrlich sagen können, Jesus ist mein Herr und egal, was er mir sagt, ich werde es tun. Halleluja. Jesus, ich danke dir für diese schöne Geschichte aus Johannes 2. Herr, ich danke, dass du so unglaubliche Sachen gemacht hast. Und ich danke dir, dass es dein Ziel mit jedem von uns ist und auch mit uns als ganzer Gemeinde, dass wir überfließendes Leben haben. Dass wir mehr von diesem Wein haben, als wir austrinken können. Und ich sage dir, Jesus, ich will mehr von deinem Wein. Und ich will mehr von deinem Wein hier in der Gemeinde. Ich will mehr von deiner Herrlichkeit, ich will mehr von deinem Leben. Ich will in alles reinkommen, was du für mich hast. Und ich möchte, dass wir als Gemeinde in alles reinkommen, was du für uns hast. Heute und so bitte ich dich, dass du uns zu Menschen machst, die leicht führbar sind für dich. Ich bitte dich, dass wir uns leicht tun, damit deinen Willen zu hören und zu verstehen, was du uns zu sagen hast. Und ich bitte dich, dass du unseren Herzen redest, arbeitest und dass wir weich werden und dass es uns leicht fällt, in den Gehorsam zu kommen und im Gehorsam zu leben. Und Jesus, ich danke dir für alles, was du getan hast und ich danke dir aber auch für alles, was du noch tun willst, Herr, dass wir gerade irgendwie am Anfang sind. Jesus, danke dir für die Schätze, die noch vor uns liegen und ich bitte dich, dass wir diese Sensibilität deinem Geist gegenüber entwickeln und diesen Gehorsam ihm gegenüber entwickeln. Gott, ich bitte dich, dass du unser Innerstes änderst, Herr, aber ich bitte dich auch, dass du uns hilfst, auch gehorsam zu sein in den Sachen, die wir nicht verstehen und dass wir einfach nur gehorsam sein können, weil wir wissen, dass es von dir ist und weil wir wissen, dass von dir nichts Schlechtes kommt, keine schlechten Ansagen. Gott, ich danke dir, dass Gehorsam was mit Vertrauen zu tun hat und so bitte ich dich, dass wir dieses Vertrauen zu dir entwickeln, dass wir lernen, dir zu vertrauen, dass wir wissen, dass dein Weg gut ist, dass deine Worte gut sind, dass deine Ansagen gut sind und dass wir in diesem Vertrauen auf dich unser Leben leben und einfach das tun, was du uns sagst. In Jesu Namen. Amen. Bitte ich schon mal die Lobpreisband nach vorne.